Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 323, Matthäus 25, 14 bis 30.
Christliche Leistungsbereitschaft oder äußerste Finsternis?
Sind Sie christlich orientiert? Ja, dann sind Sie doch sicher ein guter Mensch, oder? Und wenn nicht, dann bemühen Sie sich sicher darum, oder? Wenn ja, wie machen Sie das dann? Nehmen Sie sich irgendetwas vor und strengen Sie sich dann an und wollen Sie das dann unbedingt? Jesus hat seinen Jüngern ein Gleichnis erzählt, das auf den ersten Eindruck ja viel mit Leistung zu tun hat. Und natürlich auch mit Belohnung und mit Strafe. Es betrifft offensichtlich diejenigen, die christlich leben wollen. Aber wird Jesus dabei auch richtig verstanden? Wir hören eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, sieh da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Und wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Ja, viele Zentner Silber. Jetzt hat Luther das, was eigentlich Talent heißt, mit Zentner übersetzt. Wenn man das mal von der Menge, also vom Gewicht her betrachtet, ist das eigentlich eher ein halber Zentner. So ein halber Zentner, das ist ungefähr der Lohn für damals für 20 Jahre Arbeit. Jetzt kann jeder ausrechnen, wie viel er normalerweise in 20 Jahren verdienen würde. Dann wüsste er, wie viel ein Zentner wäre. Also es ist fast 1 Million Euro. Ja, man kann also eigentlich nur unterscheiden zwischen viel, auch derjenige, der einen Zentner bekommen hat, viel bekommen. Zwischen viel, sehr viel und enorm viel. Und was ist seine Anweisung an die Verwalter? Denn das ist der Begriff jetzt hier, die Knechte, das sind eigentlich Verwalter. Macht was draus. Und interessant ist, dass die entsprechenden weitergegebenen Talente exakt den Fähigkeiten entsprechen. Sie bekommen also eine Aufgabe, die exakt so groß ist, wie der Herr richtig ihre Fähigkeiten einschätzt. Ja, was sind denn jetzt die Talente? Das kann man erstmal ganz allgemein sagen, ja, das sind die Gaben, die wir bekommen oder die Begabungen oder die Ressourcen, sozusagen das Vermögen, das wir in unserem Leben mitbekommen. Vermögen ist also das, was wir vermögen, was man eben vermag, was man also kann. Und die Aufgabe ist diejenige, ja, dieses Vermögen zu vermehren. Jetzt gibt es natürlich eine Perspektive, die typisch ist für alle, die so aus der Welt heraus das betrachten. Man betrachtet das von der Außenorientierung her. Da geht es um den Wert und da geht es um die Menge. Das heißt also, wer Vermögen bekommt, soll Vermögen sammeln. Wer Kenntnisse bekommt, soll Kenntnisse sammeln. Wer Fertigkeiten, also Begabungen hat, der soll diese Fertigkeiten entwickeln. Wer ein gutes Ansehen hat, der soll doch bitte schön sein Ansehen vermehren. Und wer eine Macht hat, etwas zu tun, soll auch die Macht vermehren. Das ist das, was wir so automatisch überlegen, wenn wir uns dieses Gleichnis so richtig äußerlich betrachten. Man kann das natürlich auch auf die moralische Ebene heben, also zum Beispiel diakonisches, dann geht es um die guten Werke. Du kannst was Gutes tun, du hast die Fähigkeit dazu, dann tu das auch reichlich und kräftig nach deinen Möglichkeiten. Man kann das Ganze auch missionarisch interpretieren. Ja, du hast die frohe Botschaft gehört, du hast sie auch verstanden. Jetzt gib sie weiter, bemühe dich. Also heißt das, ein christlich guter und letztendlich auch ein christlich erfolgreicher Mensch zu werden. Sei nicht faul und sei nicht träge. Mach was aus dir, das ist deine Aufgabe. Sonst? Ja, sonst landest du in der Finsternis. Heißt das das? Ist der Auftrag Jesu also so zu verstehen? Entweder du bist fleißig und da bekommst du die entsprechende Belohnung, oder du bist faul und träge, da wirst du bestraft. Ja. Das könnte man schon als einen ziemlich absoluten christlichen Leistungsdruck bezeichnen. Denn das heißt, wir sollen uns bemühen, wir sollen uns anstrengen, oder? Und wer nichts aus sich macht und wer seine Begabungen und Fähigkeiten, die er geschenkt bekommen hat, nicht entsprechend christlich nutzt, der wird dann bestraft. Da wird unerbittlich ein Gericht gehalten. Leider ist das christliche Denken tatsächlich davon durchzogen. Man kann das in jedem Artikel fast lesen, der auch in christlichen Zeitschriften ist, wenn es darum geht, sich zu fragen, ja, wie kann ich ein guter Christ werden? Ja, wie kann ich mit meinen Glaubenskrisen umgehen? Wie kann ich die richtigen Entscheidungen treffen? Wie kann ich angemessen fromm sein? Wie muss meine Anbetung aussehen, damit sie eine wahre und gute und irgendwie wirkmächtige Anbetung wird? Natürlich müssen wir uns doch irgendwie um die Armen, Schwachen und Kranken kümmern. Und habe ich mich jetzt genug gekümmert? Habe ich irgendwas und irgendjemanden übersehen? Drücke ich mich vielleicht davor, das zu tun? Ja, und da geht es darum, in der Gemeinde mitzuhelfen. Bin ich nur ein Konsument von Gottesdiensten oder helfe ich auch wirklich mit? Bin ich wirklich bereit, Gott zu begegnen und was muss ich dazu tun? Wie kann ich meine Verluste, die ich erfahre, überwinden und wie kann ich meinen inneren Groll gegen mein Schicksal in irgendeiner Weise bändigen? Wie kann ich also letztlich Jesus nachfolgen und wie kann ich das Kreuz, mein Kreuz, so tragen, dass er damit einverstanden ist? Wie kann ich die nötige Geduld haben mit all den Menschen, die mir begegnen? Wie kann ich denn lernen, Gott zu vertrauen, obwohl ich so viel Angst habe? Wie kann ich die Bibel angemessen studieren, mir meine stille Zeit nehmen? Wie kann ich das, was man Heiligung nennt, anstreben und letztendlich umsetzen? Ach, es gibt doch so viel. Zumindest ein Minimum, dass ich regelmäßig zum Gottesdienst gehe, dass ich mitbete und mitsinge. Vielleicht reicht das zumindest fürs Wichtigste. Vielleicht ist das aber auch alles ein großes Missverständnis. Vielleicht hat Jesus was ganz anderes gemeint und wir, die wir ja so leistungsorientiert denken, übersetzen das so richtig, ich sag mal, primitiv in diese Äußerlichkeiten. Was könnte Jesus denn gemeint haben? Was ist denn der Kern dieser uns übergebenen Talente? Der Kern ist das, was das Wesen Gottes ist, nämlich es ist die Liebe. Und zwar ist das nicht die Liebe, die wir so als Liebe bezeichnen, sondern es ist die Liebe aus ihm. Das ist dasjenige, was er uns gibt. Ja, das gibt er interessanterweise auch nicht jedem in gleichem Maße. Das ist auch keine Ungerechtigkeit, sondern es gibt Menschen, die haben eine große Liebe aus ihm. Manche haben eine sehr große, manche haben eine kleine Liebe aus ihm, aber er gibt jedem ein entsprechendes Maß an Liebe, so viel, wie das Herz zu fassen imstande ist. Und dann kommt seine Aufforderung, macht etwas mit der Liebe, die ich euch gegeben habe. Ja, was denn? Ja, macht alles, was ihr tut, aus dieser meiner Liebe in euch. Das ist meine Aufforderung. Denn es gibt ja einen Satz, der das alles sehr gut auf den Punkt bringt, wo er sagt, in diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Wort nichts heißt natürlich nichts Sinnvolles, nichts wirklich Segensreiches, nichts wirklich Gutes. Tun könnt ihr immer, alles ohne mich. Aber das, was eigentlich gut ist, könnt ihr ohne mich nicht tun. Und das ist das Wesen der Liebe. Das ist das Besondere an ihr. Wenn wir sonst Dinge weggeben, haben wir weniger. Aber Liebe, die sich verschenkt, vermehrt sich. Weil nämlich das, was Liebe heißt, etwas ist, was ganz von innen kommt und aufgrund dessen in uns sich vermehrt, wenn wir es verschenken. Wenn wir also sie weitergeben, haben wir danach nicht weniger. Deswegen geht's hier gar nicht um das äußere Tun alleine. Das ist überhaupt nicht entscheidend, sondern es geht immer um unsere innere Motivation, um unsere eigentliche Bereitschaft zu lieben, um das eigentliche innere Liebeshandeln. Und interessant ist tatsächlich, dass Liebe, die sich nicht verströmt, die sich nicht weitergibt, die also nicht in Handeln und in Zuwendung sich immer wieder frisch ergießt, dass diese Liebe verdorrt. Und zwar vollkommen egal, was wir äußerlich tun. Der Knecht mit der enorm großen Liebe, der handelt sofort. Sofort steht da. Und der handelt sofort total ungehemmt. Er hat auch keine Angst vor Fehlern oder sowas. Er vertraut demjenigen, der sozusagen als Quelle dieser Liebe diese Liebe verschenkt. Und der Knecht mit der großen Liebe macht das genauso. Und folglich haben sie dann ihre Liebe sozusagen verdoppelt. Das heißt, sie sind reicher als zuvor, weil die Liebe in ihnen gewachsen ist. Durch dasjenige, was sie getan haben natürlich, aber was sie aus Liebe getan haben. Da ist nicht das einzelne Tun entscheidend, sondern es ist der innere Sinn, die innere Substanz dieses Tuns, die dann die Liebe in ihnen verdoppelt. Und wenn der Herr wiederkommt, was passiert? Die freuen sich natürlich, klar. Sie zeigen ihm das und der Herr freut sich natürlich auch, dass genau das, was er eigentlich von ihnen erwartet, dass sie das wirklich sehr gut getan haben. Ja, und jetzt der Knecht mit der vergleichsweise kleinen Liebe. Sie ist immer noch groß, also ein Talent, das ist schon immer ziemlich viel, aber vergleichsweise klein. Was ist denn bei ihm anders? Eigentlich ist sein inneres Verhältnis zu seinem Herrn anders. Er beschreibt ihn als hart und fordernd, als ein Herr, der Gehorsam und Unterwerfung verlangt und der das haben will, was er ja selbst eigentlich gar nicht gemacht hat. Wenn ich mich also jetzt für ihn einsetze und irgendein Ergebnis habe, dann will er das von mir haben. Aber er hat es ja nicht gemacht, sondern ich habe es ja gemacht. Er verlangt also etwas von mir, was er nicht gesät und geerntet hat. Aber so ist er nun mal. Und das Wesentliche bei einem solch harten Herrn, der bestraft auch Fehler. Und der bestraft sie offensichtlich unerbittlich. Also was ist die Folge, wenn man ein solches Bild hat? Man muss alles richtig machen und möglichst formal. Man darf nichts falsch machen, denn das kann schwer bestraft werden. Und das drückt er ja auch aus. Ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Und deswegen wollte ich kein Risiko eingehen. Kein Risiko eingehen bei einem solchen Herrn, wenn man ihn sich so denkt, heißt eine innere Distanz zu ihm haben. Und wenn ich eine innere Distanz zu ihm habe, ist eins klar, ich habe keine wirkliche Verbindung zu ihm, ich habe kein Vertrauen zu ihm. Und folglich gibt es auch keine Möglichkeit, sich innerlich in seinem Handeln von seiner Liebe leiten zu lassen. Diese Liebe selber, die wird vergraben. Stattdessen wird sie ersetzt durch sogenanntes regelgerechtes Verhalten. Er klammert sich sozusagen an die Formalien, an die Normen und Gebote, damit er ja nichts falsch macht. Und bei all dem entsteht zwangsläufig so etwas wie eine Herzenskälte. Und eine vergrabene Liebe wächst nicht, sie wird unwirksam. Sie bestimmt nicht sein Leben. Und jetzt erfährt er eine ziemlich harte Kritik. Dieser Herr sagt ihm nämlich, ich erwarte eigentlich gar nicht, dass jeder aus seiner Liebe heraus offensiv, so unübersehbar und überströmend nach außen wirksam werden soll. Er muss seine Liebe nicht so richtig in der Fülle in die Welt hinaustragen. Er kann auch im Verborgenen, sozusagen im Hintergrund wirken. Unterstützend überall da, wo er gebraucht wird, ohne groß aufzufallen. Er kann fördernd wirksam sein. Und das ist zinsbringend. Da, wo ich mit meiner vielleicht nur kleinen Liebe, dort, wo ich merke, dass das gebraucht wird, dort, wo ich beginne, tätig zu werden, ganz zurückhaltend und ganz bescheiden, bringt meine Liebe Zinsen. Sie vermehrt sich ebenfalls. Also anders ausgedrückt, jeder kann auch im absolut Allerkleinsten liebend tätig sein. Mehr braucht es nicht. Das ist das Einfachste und das Mindeste, was er hier in harter Kritik seinem Knecht sagt. Stattdessen bleibt Herzenskälte übrig. Und interessant ist, dass so etwas auch in den allerfrömmsten Kreisen und Gemeinden reichlich passiert. Das sind dann Menschen, die sind wie die modernen Pharisäer. Sie halten sich genau an die Regeln. Sie reglementieren auch gern andere, wenn es sein muss. Sie werden geachtet und häufig eher gefürchtet. Und sie verkörpern und predigen dann auch irgendwie einen harten Gott, einen Gott zum Fürchten, dem man sich unterwerfen muss und von dem sie dann selbst, weil sie sich ja unterworfen haben, auch die Unterwerfung fordern. Ja, in diesem Gleichnis von Jesus wird der betreffende Knecht dann bestraft. In Wirklichkeit hat er sich schon lange, lange selbst bestraft. Dadurch, dass er sich innerlich von der Liebe getrennt hat. Und was ist das Ergebnis, das zwangsläufige Ergebnis? Er landet dort, was seinem Herzen entspricht. Das heißt Kälte und Dunkelheit. Und da er selber sein Recht fordert, wird natürlich eine solche Seele wütend über diese vermeintliche Ungerechtigkeit, denn schließlich hat er sich Mühe gegeben, diesem harten Gott gegenüber in irgendeiner Weise alles richtig zu machen. Und das heißt eigentlich dieser Begriff heulen und Zähne klappern. Das ist eigentlich ziemlich falsch übersetzt. Es ist eigentlich Zähne knirschen. Es ist also nicht wegen der Kälte, dass man friert, sondern wegen der Wut, die man hat, den Grimm, weil man so ungerecht behandelt wird. Dabei wird er überhaupt nicht behandelt. Er wird einfach nur sich selbst überlassen. Das ist diese Finsternis, in die wir uns hineinbegeben, wenn wir uns von der Liebe innerlich trennen, egal wie fromm wir uns sonst halten. Was ist das Ergebnis für die beiden anderen? Ja, der Herr sagt ihnen, weil ihr treu im Kleinen gewesen seid, seid ihr auch für das wirklich Große geeignet. Und ihr sollt eingehen in die Freude deines Herrn. Geht ein in die Freude deines Herrn. Interessante Formulierung. Das Reich Gottes ist ja seine Freude. Das Reich der Himmel, wie das jeweils in den verschiedenen Evangelien formuliert wird. Das ist sozusagen das Reich, in dem die Liebe alles durchdringt und umfängt. Als Kinder Gottes dort, ja, was machen wir denn dort? Ja, wenn wir über Großes gesetzt werden, heißt das, er hat wunderbare, große Aufgaben für uns. Und das ist dasjenige, worauf wir uns dann freuen können, wenn wir zusammen mit unserem Herrn, der nicht nur Herr ist, sondern der auch Freund ist und der auch Bruder ist, dass wir dort die großen Aufgaben übernehmen dürfen, die er für uns und unseren jeweiligen Möglichkeiten vorgesehen hat. Je nachdem, wie groß unsere Liebe geworden ist, so werden auch unsere Aufgaben sein. Und welche das sein werden, können wir heute noch gar nicht ermessen. Auf alle Fälle kann man sagen, dass wir dann mit ihm zusammen das zukünftige Universum, die zukünftige Schöpfung mitgestalten dürfen.